Was mir hier nicht ganz gut gefällt, ist, dass ich so weit wegstehe von euch. Wisst ihr, wie das war? Als Jesus gepredigt hat, da war das anders. Da saß er und die Zuhörer standen. Das würde mir auch gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr durchhalten würdet. Ich habe heute ein Thema, was für Gläubige sehr wichtig ist. Ich predige ja leidenschaftlich gern über den Herrn Jesus und sage so gerne den Leuten den Weg in den Himmel. Das mache ich so oft und ich glaube, da brauche ich keine Predigtvorbereitung. Das kann ich so. Ich habe, weiß ich nicht, wie viele hunderte Male letztes Jahr das in jeder Firma erzählt, wie man in den Himmel kommt. Aber diesmal möchte ich ein Thema ansprechen, was sehr herausfordernd ist und auch sehr persönlich ist. Das Verlassen der ersten Liebe ist das Thema heute. Liebe zum Herrn ist etwas Persönliches. Mit der Liebe zum Herrn ist es nicht immer gleich. Mal ist sie stark und mal ist sie schwach. Sie hat ihren Morgen, ihren Mittag und ihren Abend. Die Liebe ist wie das Meer. Ja, ich bin oft am Meer gewesen durch die Angelei, die ich gerne mache mit Männern. Letztes Jahr war ich mit meinen Söhnen dort und mit Guido und seinem Sohn. Und dort stellt man fest, dass das Meer irgendwie auch keine Ruhe hat. Es hat ihre Flut, sie hat ihre Flut und auch ihre Ebbe. Und heute möchte ich mit dir zusammenschauen, wie der Pegelstand ist bei dir, Flut oder Ebbe. Heute möchte ich auch eine sehr herausfordernde Frage stellen: Liebst du den Herrn? In der Offenbarung sagt Jesus zu Christen, die es auch sehr ernst mit ihm meinten, ein sehr ermahnendes Wort. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 4, da sagt Jesus: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Freunde, können Christen die Liebe zu Jesus verlassen? Antwort: Ja. Oh, wie war es doch, als ich gläubig geworden bin an den wunderbaren Herrn, den ich mit 15 Jahren angenommen hatte, dem ich meine Sünden bekannt hatte, wie ich bereut habe, ich hatte den Herrn. Ich erinnere mich wie heute, dass so eine Freude in meinem Herzen war. Einen Tag später war ich in dem Laden, wo die Angelsachen waren, wo ich immer geklaut habe. Aber diesmal stand ich dort, ich schaue die ganzen Blinker an und sage: Herr, ich muss nicht mehr stehlen und ich freue mich drüber. Ich danke dir. Und das erste Mal, dass ich diesmal ohne was geklaut zu haben durchging. Wunderbar, ich hatte Freude am Herrn. Ich erinnere mich an die lodernde Flamme, über das lodernde Feuer in meinem Herzen. Von da an hatte ich Jesus lieb, über alles. Ich sprach mit ihm, ich fragte ihn, ich suchte ihn, ich las sein Wort und jede Zeile war für mich erbauend und erfreuend. Was er sagte, war für mich Befehl. Das war selbstverständlich, denn er war mein Herr und König geworden. War es bei dir auch nicht so, ganz am Anfang? Liebe Geschwister der Gemeinde Overath, wie sehr haben wir doch den Herrn geliebt, als wir uns bekehrt haben. Als er uns die Sünden vergeben hat. Als wir ihn als Herrn und Erlöser angenommen haben. Der Mann in der Mitte dort am Kreuz wurde für uns das Wichtigste. Und für ihn habe ich das Stehlen sein lassen. Für ihn hat sich mein Leben geändert, aus Liebe. Das war kein Zwang, weil ich es aus Liebe gemacht habe. Und so war es auch bei den Christen in Ephesus. Und an diese Christen gerichtet, sagt Jesus in Offenbarung ein sehr ermahnendes Wort. Da ist eine Zeit vergangen nach der Bekehrung. Und dann sagt er: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Liebe Freunde und Geschwister aus Overath, hier ist etwas passiert, eine negative Veränderung im Glaubensleben. Das anfangs so helle und heiße Feuer im Herzen ist kleiner geworden. Ja, bei einigen sogar erloschen. Und ich habe einen Wunsch heute Morgen, dass wir uns anschauen, was ist passiert in Ephesus bei den anfangs so brennenden Christen. Schauen wir uns die Zeilen im letzten Buch der Bibel an, in der Offenbarung, die Jesus an die Christen in Ephesus richtet, und schauen dabei, wie gut diese Zeilen beginnen. Und schlagt mal eure Bibeln bitte auf. Einige haben jetzt die elektronischen iPhones, ja. Früher war das schön, dann hörtest du überall, knisterte es. Naja, die iPhones knistern nicht mehr. Ja, Offenbarung 2, Vers 2 und 3. Ich lese in der Schlachterübersetzung: Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt, und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Tolles Zeugnis, oder? Ingo, du bist Lehrer. Toll, nicht? Ein sehr fleißiger Mensch, da passt alles. Denkt man. Liebe Geschwister hier in Overath, wie wunderbar, wenn Jesus solche Zeilen an uns hier in Overath schreiben würde. Und der Apostel Johannes kommt, sagt so: Liebe Geschwister, ich lese euch vor, was der Herr mir jetzt gesagt hat. Apostel Johannes ist längst beim Herrn, es gibt keine Apostel mehr, es gibt einige, die meinen, die gäbe es immer noch, die kennen die Bibel nicht so genau, ja, schaut mal, wer Apostel ist, der soll mal die Apostelgeschichte lesen und stellt fest, es gibt keine mehr, es gibt einige, die meinen, es gäbe sie noch. Die Gemeinde in Ephesus hätte es aufgedeckt und hätte gesagt, nein, es gibt keine mehr. Aber wie schön würde so ein Brief an uns gerichtet. Wie dankbar und froh wären wir, wenn solch ein Lob des Höchsten uns erreichen würde. Welche Hingabe, welche Selbstverleugnung wird hier bezeugt? Ich kenne deine Werke. Schauen wir uns mal diese Sachen jetzt mal an. Ich kenne deine Werke. Wenn mir jemand sagt, Andreas, ich kenne deine Werke, da muss ich ihn vielleicht auch ein bisschen erschrecken. Ja? Aber wenn er das positiv sagt, dann fühle ich mich sehr geschmeichelt. Ich kenne deine Werke. Er kennt uns alle. Was wir tun und was wir lassen, er weiß alles. Er kennt unsere Arbeit, er kennt unsere Werke. Und dann heißt es weiter, und deine Bemühung. Wisst ihr, was sehr schön ist? Wenn ich arbeite, ja? Es gibt Leute, die geben sich bei der Arbeit Mühe und andere arbeiten nur so, und wenn der Chef kommt, ein bisschen schneller und dann nur ein bisschen so und dann, ja, sie schauen immer umher, wann sie ein bisschen Gas geben müssen und wann nicht. Jesus sagt aber den Ephesern, ihr bemüht euch, ich weiß, dass ihr euch bemüht. Ich finde es großartig. Sie arbeiten nicht nur, sie bemühen sich auch. Bemühst du dich oder arbeitest du nur? Wie gut, wenn der Herr unser Mühen sieht, wie wir Verantwortung übernehmen, jetzt auch mit diesem neuen Gebäude, ja, der Willi, der macht einen Plan und überlegt, wie kann man das Ganze erhalten, Arbeit aufteilen, Gott hat uns so eine Gnade geschenkt, Pläne werden gemacht, Arbeit verteilt. Freunde, der Herr sieht, wenn wir arbeiten, und er sieht, ob wir uns bemühen. Wir beten um weitere gute Älteste, gute Prediger, Mitarbeiter, die sich für die Gemeinde einsetzen. Wir wollen sie ausbilden, wollen sie fördern, wollen sie einsetzen in den Dienst. Und Freunde, wisst ihr, was sehr gut ist? Gott sieht unser Bemühen. Das ist wunderbar. Aber leider gilt das nicht für alle. Für manch einen Christen würde folgender Satz wahrscheinlich besser passen. Ich kenne deine Faulheit, deine Trägheit, wie du Tag ein, Tag aus zerstreut bist, dich amüsierst und deine Zeit mit Unwichtigem vergeudest. Ist das nicht eine bessere Beschreibung? Ich kenne viele Christen, die so leben. Lieber Freund, wenn das so ist, dann sieht der Herr das auch. Und dann sagt der Jesus zu den eifrigen Ephesern eine weitere positive Sache. Ich kenne dein standhaftes Ausharren. Oh, hier sehe ich auch ein paar Probleme in unseren Reihen. Wie gut haben wir alle angefangen, aber nur eine kurze Zeit. Und einige von uns hörten auf und wurden müde. Das Ende wird gekrönt und nicht der Anfang, sagt die Bibel. Jesus sagt zu den Ephesern, ich kenne dein standhaftes Ausharren. Wie viele von uns sind müde geworden? Wer von uns würde solch ein Lob bekommen? Ein schönes Lob. Halte durch. Jesus kommt bald wieder. Ich war gestern so niedergeschlagen, als ich Nachrichten las. Ich war so niedergeschlagen, ich habe einiges gelesen, dass ich ausgemacht habe und wollte nichts mehr wissen. Dann bin ich runter, ich wollte beten. Und da habe ich gesagt, ach Herr, ist doch gut, wenn alles so den Bach runtergeht, weil es muss ja so passieren. Du kommst ja bald. Gut, dass ich nicht nur sehe, es geht den Bach runter. Ich sehe, du kommst bald. Und das hat alles ausgeglichen, da ging es mir wieder gut. Und dann noch ein weiteres Lob, was Jesus an die Epheser richtet. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Die Gemeinde hat böses Treiben, falsche Lehre, böse Werke verabscheut. Nur das Gute wollten sie. Wie gut eigentlich, nicht wahr? Welch ein Lob! Und ich kenne viele Gemeinden, die sich genau damit brüsten. Sie sagen, wir sind bibeltreu. Ich kenne kaum eine Gemeinde, die das nicht von sich behauptet. Wir sind weit weg davon. Wir haben die gesunde Lehre der Apostel. Böses darf bei uns nicht sein. Dann sind sie ganz streng bei dem Bösen. Und sie merken gar nicht, dass sie bei dem Bösen in ganz Unwichtiges abgleiten. Sie sehen das Böse in ganz nebensächlichen Dingen. Aber was wirklich böse ist, Lieblosigkeit, Geiz, dass wir selber alles bestimmen, gar nicht unter Christi Herrschaft stehen, das sehen sie nicht. Sie sehen nur ganz kleine Themen, die böse sind und die werden immer gesagt. Das andere ist gar nicht so schlimm. Und sie nennen sich auch bibeltreu. Wie sind wir, Geschwister? Und dann neigen einige Gemeinden dazu, Regeln aufzustellen und zu erfinden und immer weitere Zäune, um das Wort Gottes zu bauen und meinen tatsächlich damit Gott zu gefallen, um besonders gut oder bibeltreu dazustehen. Dabei sind sie gar nicht bibeltreu, wie sie meinen, sondern regelkonform, ihren eigenen Regeln entsprechend, sodass diese viel wichtiger sind als die grundlegenden Befehle unseres Herrn. Sie machen lieber diese Regeln, als dass sie zu den Menschen gehen und sagen, Robert, weißt du eigentlich, dass du verloren gehst? Ich muss das jetzt mal kurz erzählen. Ich hatte Kranführerschulung. Wann war das? Am Freitag. Und dann sitzen vier Männer vor mir. Und die hören mir jetzt zu, einige Stunden. Und dann habe ich über Jesus erzählt etwas und dann haben sie mir zugehört. Dann habe ich gesehen, okay, gleich kann ich mehr erzählen, die hören ja zu. Und dann haben wir das ein bisschen von der Pause abgezogen, ja. Und ich erzählte ihnen von Jesus Christus und ich sagte zum Lars, Lars, du musst das nicht glauben, was ich sage. Du musst es überhaupt nicht glauben, was Jesus sagt. Das kannst du für Dummheit halten, kannst du wegschmeißen. Aber eins steht fest. Du siehst ihn wieder. Gott hat ein Angebot, er lässt seinen Sohn ans Kreuz gehen, damit jeder, der an ihn glaubt, in den Himmel kommt. Und diejenigen, die das glauben, sind eingeladen. Michael ist der Betriebsleiter, sage ich, Michael, das brauchst du nicht, du musst der Einladung nicht folgen. Brauchst du nicht, kannst du ignorieren. Aber mach dir klar, du siehst ihn wieder. Das habe ich so oft gesagt. Zum Schluss dieser Schulung sagte Michael, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und weißt du, es gibt Christen, die beschäftigen sich um irgendwelche Dinge, die sie so für christlich halten, aber haben niemals einen Menschen von Jesus gesagt. Wie kann das sein? Hat nicht der Herr Jesus uns für diesen Hauptgrund auf dieser bösen Erde gelassen? In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden, er hat uns getröstet, aber hier haben wir Angst. Deswegen sind wir hier, um von Jesus weiterzusagen. Und da gibt es Leute, die tun das nicht und meinen, sie sind die bibeltreuesten Christen auf dem Planeten. Es ist gut, wenn wir uns hinterfragen, Jesus beurteilt die Epheser ja auch. Und wollen wir doch das Wichtige für wichtig halten und die unwichtigen Dinge für unwichtig. Und dann haben wir ein klares Denken und machen nicht so große Fehler im Leben. Spurgeon sagte mal, mit Hülsen, Schalen und Spreu können wir uns nicht sättigen. Du kannst ja versuchen, so ein Müsli zu essen. Mit Hülsen, Schalen und Spreu, ob das schmeckt. Aber ich will mich mit dem Wichtigen beschäftigen und nicht mit Unwichtigem. Und dann lobt der Herr die Gemeinde in Ephesus weiter. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 3 sagt er weiter, und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Nun sicher haben die Epheser Schwereres ertragen als wir hier in den letzten Wochen mit dem Gemeindehaus. Wenn Jesus sagt, es war schwer, dann war es wirklich schwer. Oft ist es so, dass wir klagen und es ist gar nicht schwer. Aber Jesus sagt, du hast Schweres ertragen. Aber hat es uns nicht wehgetan, wie viel Böses uns im Kauf der Kirche entgegenstand? Ich bekenne euch, dass diese Angriffe für mich etwas sehr Schweres waren. In den bösen Anfechtungen war es so, als würde ich in das Gesicht des Teufels gesehen haben, der alles versucht, eine Gemeinde hier in Overath zu verhindern und zu zerstören. Aber wie wunderbar, er hat es nicht geschafft. Wunderbar. Von Woche zu Woche wurde es in den letzten Wochen vor der Vertragsunterzeichnung immer schwerer. Nur einen kleinen Eindruck, sogar am Freitag, 3 Tage vor dem Notartermin, kurz vor Feierabend des Notars, bekomme ich einen Anruf, er kommt nicht durch und dann schreibt er mir eine E-Mail, ganz wichtig, rufen Sie doch zurück und ich rufe ihn dann zurück. Und dann liest er mir einen Brief vor, wo eine Anweisung an den Notar geschrieben steht, wo drin steht, sinngemäß, der Kauf darf nicht stattfinden, Ausrufezeichen. Ein Brief, der sogar den Notar so verunsicherte, dass dieser mich ganz durcheinander anrief und sagte, Herr Siemens, was sollen wir jetzt machen? Und wisst ihr, wenn der Notar nicht mehr weiß, was er tun soll, dann habe ich den Eindruck, hier weiß niemand mehr, was man tun soll. Und wir suchten den Herrn, wir fasteten und beteten viel. Und der Herr hat unser Gebet erhört und das ganze Gemeindezentrum uns geschenkt, ihm alleine die Ehre. Und ich freue mich, dass es so schwer war zum Schluss, weil wir nie vergessen werden, dass er alleine es getan hat. Weil wir hätten gegen diese Dinge keine Chance. Er alleine hat es gewollt. Mensch, Geschwister, wir sitzen hier, weil Gott es möchte. Ist das nicht schön? Ich finde es wunderbar, mich ermutigt das. Aber wie schade wäre es, wenn wir Christen mittendrin aufgeben, aufhören zu beten, aufhören zu glauben, aufhören zu arbeiten, müde werden. Wisst ihr, die Gemeinde in Ephesus ist uns hier ein Vorbild. Sie hielten durch, auch wenn es schwer wurde. Und der Herr stellt ihnen hier ein gutes Zeugnis aus und sagt, du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Tolle Gemeinde, in dieser Gemeinde würde ich gerne Mitglied werden, nicht wahr? Aber jetzt im nächsten Vers kommt etwas, was mir Angst macht, wovor mir bange wird. Da sagt Jesus, aber, und beim Aber ist ja immer so eine Sache, ne? Dann kommt was Schlechtes. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Möge uns der Herr heute aufrütteln und zeigen, wie es um unsere Liebe zu ihm steht. Ob Flut oder Ebbe in meinem Herzen ist. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Was war unsere erste Liebe? Erinnern wir uns, wie das damals war, als wir uns zum Heiland bekehrt haben? Wie haben wir ihn geliebt? Wie haben wir ihm für die Sündenvergebung gedankt? Wie uns gefreut, nun Frieden mit Gott zu haben? Mein Opa und ich bekehrten uns am gleichen Tag, im gleichen Raum in Bonn nach einer Evangelisation. Wie hat er sich gefreut? Ich war dabei. Wie hat er, der üblicherweise immer viel klagte und unzufrieden war und immer negativ über Menschen sprach, ich kenne ihn nie positiv, es gibt solche Menschen, ich musste das übrigens lernen, das war bei mir anerzogen, nicht so zu denken, das war ein Prozess, der nicht mit der Bekehrung vorbei war. Aber wie hat er sich gefreut, als er sich bekehrt hat? Wie hat er gestrahlt? Ich werde seine Freudentränen nicht vergessen. Doch nicht viel später zog er es vor, ein Leben des Vergnügens zu führen. Er kaufte ein Wohnmobil und verbrachte 9 Monate jeden Jahres am Meeresstrand in Griechenland. Er zog es vor, die Natur, die Sonne und das Meer mehr zu lieben als den Schöpfer. Und mir schien es, als hätte er den Herrn am Kreuz vergessen, der sein Leben für ihn gab. Nie mehr hörte ich, wie er Gutes über den Herrn sagte, und Tränen der Freude über seinen Herrn sah ich nach seiner Bekehrung nie wieder. Aber wie war es bei uns? Wie war es bei dir? Am Tage deiner Bekehrung, oh, welch glückliche Stunde war das, oder? Wie hattest du den Herrn doch lieb? Manch einer wäre an diesem Tag lieber bereit gewesen, sich wegen des Glaubens auf einem Scheiterhaufen verbrennen zu lassen, als sich vom Herrn abzuwenden. Damals, die Christen hatten es wirklich schwer unter Nero, wo sie vor Löwen geworfen wurden und zerrissen wurden. Manch einer hätte sich lieber von Löwen zerreißen lassen, als sich vom Herrn abzuwenden. Sie hätten Zeugnis abgelegt, dass Jesus ihnen wichtiger ist als alles, was sie haben und was sie sind. Selbst ihr Leben würden sie geben. Kein Besitz, kein Vergnügen, keine Verlockung, reich zu werden, würde sie verführen können, den Herrn auch nur einen Augenblick aus den Augen zu lassen. Ihren Reichtum hätten sie den Armen gegeben, wenn sie dazu aufgefordert wären. Lieber ein Bettler in Christus als ein Reicher, der verloren geht. So hätten wir doch alle gedacht, oder? Als wir uns bekehrt haben. Was war das für ein Tag? Aber wir müssen alle einsichtig gestehen, dass wir diese erste Liebe zum Herrn verloren haben, oder? Denken wir zurück, als wir anfingen, den Heiland zu lieben, der am Kreuz für uns starb. Wie ernst meinten wir es mit dem Herrn? Nichts stand der Bibel im Weg, das wir nicht gerne aufgenommen hätten, nichts, was wir nicht schätzten. Es war uns von unvorstellbarem Wert, wertvoller als Gold und Silber. Und ich erinnere mich, oft jubelte ich, als ich das Wort Gottes las. Ich bin zu Freunden gegangen und sagte, weißt du, ich habe etwas in der Bibel gelesen, das ist mir wertvoller als ein Klumpen Gold, den ich gefunden habe. Und wir haben uns mit Freunden gefreut. Wann habe ich das letzte Mal einem Freund gesagt? Ich habe etwas kapiert von Gott. Wir lesen das. Aber wo war die Freude mal so groß wie damals? Wenn in der Gemeinde gebetet wurde, war ich immer da. Ich fehlte nicht. Ich fehlte niemals bei Veranstaltungen in der Gemeinde oder in der Jugendgruppe. Ich war dabei, wie meine bekehrten Freunde aus meinem Ausbildungsjahr ihren Freunden bezeugten, wie froh sie doch waren, Jesus angenommen zu haben, als Herrn. Und ich weiß noch, da waren wir 3 Lehrjahre, da war so ein Raum, der war vielleicht nicht ganz so groß wie hier, so ein Pausenraum, 3 Lehrjahre, ungefähr 50 Menschen, das schiebe ich vielleicht auch noch rein, als Beispiel. Und dann erzählt der Andreas, katholisch, gläubig geworden an den Herrn Jesus. Ja? Sein Vater im Kirchenvorstand kriegt, wenn er Jesus hört, sofort rote Ohren. Ja? Kann damit gar nichts anfangen. Und Martin, der andere, fast 2 Meter große, die haben sich bekehrt und wir waren nun 3 Christen. Und dann haben einige gespottet, ja, wieso glaubst du denn an Jesus und so, wie ist es denn mit den Frauen und so, ja, weil Männer haben ja nur Autofelgen und Frauen im Kopf in dem Alter, ja. Und dann ging das Thema so und wir haben bezeugt, dass Jesus der Sinn des Lebens ist. Da kam noch der dicke Herr Weltgen, einer von uns kennt ihn, ja, der Ausbilder, der sieht, was ist hier los, hier muss ja eigentlich gearbeitet werden, kommt rein und schreit, was ist denn hier los? Und dann sieht er mich da stehen, ach, der Siemens, ja, der darf das. Und dann habe ich von Jesus gepredigt und er hörte zu und ich wunderte mich, wenn ich antwortete, stand er so da und hat genickt. Der Mann hat nie was von Jesus gehört. So haben wir Jesus bezeugt, als wir Feuer gefangen haben. Tun wir das immer noch? Oder nur beim Kaffee, hör mal, ich lade dich mal ein, ne? Komm mal bei mir vorbei. Und wir schämen uns vielleicht für Jesus? Wir haben uns so geliebt im Herrn, dass wir immer zusammen waren. Wenn wir zusammen reinkamen, da haben sie uns, gab es ein Sprichwort, da kommen die 3 Drittel, ja, mathematisch der beste Ausdruck, finde ich gut zusammengefasst. Und wenn einer von uns noch zu sehen war, dann fragte man immer, wo sind denn die anderen 2 Drittel? Ne? Also wir waren nicht auseinanderzubringen, so hatten wir die Freude am Herrn gehabt. Wir waren Brüder geworden, die keiner auseinanderbringen konnte. Wie war es bei dir? Sicher gibt es auch bei dir schöne Geschichten aus der Zeit deiner Bekehrung. Aber warum werden diese nicht mehr erzählt? Warum ist vielen Bekehrten der Weg zum Gottesdienst auf einmal weit geworden? Früher hätten sie den doppelten Weg nicht gescheut. Ich habe Kunden, Serdal, ein türkischer Vorarbeiter, und Elif, sie bekehrten sich zum Herrn Jesus. Und als sie sich bekehrt haben, fuhren sie pro Sonntagsgottesdienst 115 Kilometer in eine Richtung. Und als wir ihn fragten, hör mal, so 230 Kilometer für einen Gottesdienst zu machen, ist ja viel, nicht? Das ist gar kein Problem. Wir brauchen das Wort Gottes. Und wir sprachen, wenn sie, dann haben wir wochenendweise mal wir dort, und da, um die zu betreuen, bis in die Nacht um 3, 4 Uhr morgens über Jesus geredet. Sie waren wie ein Schwamm, das hörte gar nicht auf. Sie hörten zu, konzentriert, mehr als einige, die jetzt hier sitzen um 4 Uhr morgens. So wollten sie wissen, wer Jesus ist. So hat's angefangen, damals, mit dem Herrn Jesus. Aber warum ist heute die Gebetsstunde der Gemeinde vielen zu anstrengend geworden? Dass sie sich einfach nicht aufraffen können, hinzugehen. Ist es nicht der Grund, wie bei den Ephesern, die wie wir die erste Liebe zum Herrn verloren haben? Oh, ich habe viele Fragen. Und ich möchte fortfahren, Fragen zu stellen. Warum fehlst du beim Gemeindegebet? Obwohl du weißt, dass hier die größten Schlachten geschlagen werden. Ich möchte ganz konkret fragen, was ist zu Hause wichtiger? Oh, du sagst, ich muss mich nach der Arbeit ausruhen. Das sagen die meisten. Aber wie kannst du auf einmal so von Schwäche befallen sein, wenn das erholsame Wochenende nur wenige Stunden hinter dir liegt? Einige gehen in den Fitnessraum und stemmen 100 Kilo und das kriegen die hin nach der Arbeit. Aber von müde und Schwäche, wenn es um das Wichtigste geht, nicht? Soll ich dir sagen, woran das liegt? Das liegt daran, dass du die erste Liebe verloren hast. Das Verlassen der ersten Liebe ist die Ursache, warum wir die Ruhe für den Leib, dem Heil der Seele vorziehen. Oh, wie warst du damals gehorsam? Wenn du ein Gebot kanntest, hast du es, das war dir genug, du hast es erfüllt. Was ist passiert? Jetzt siehst du das gleiche Gebot, aber dort lockt ein Gewinn. Diesen willst du nicht entgehen lassen. Du arbeitest hart, um diesen Gewinn nach Hause zu bringen. Einige arbeiten nach der Arbeit noch, um sich mehr leisten zu können, um Träume verwirklichen zu können, deine Lebensqualität zu verbessern, dir ein besseres Auto zu kaufen, denn dein Nachbar hat sich ja auch vom alten Auto getrennt. Und deine Frau hat ja dann Wünsche, sie kommt und sagt, du hast dir ein Auto geholt, ja, und was ist mit mir? Ja, natürlich, du hast auch deine Rechte, ne? Und dann geht das weiter, dann arbeitet man für die Frau und dann sagt der Mann, ja, jetzt bin aber ich wieder dran. Und so bleibt man am Arbeiten und man vergisst, wofür man eigentlich hier ist. Und so sind wir dabei, scheinbar die Gerechtigkeit in der Ehe auszugleichen und vergessen dabei völlig, dass der Herr ganz andere Aufgaben für mich hat und dass der Herr wird immer unwichtiger für mich. Und so haben wir nicht bemerkt, dass unsere erste Liebe wegen diesem Gewinn verloren gegangen ist. Wir sind nun, ohne es zu merken, Knechte unserer Wünsche geworden. Die Gottesliebe hat ihren Glanz verloren und das wertvollste Gold, das Wort Gottes, hat den Glanz verloren. Früher war euch jedes Wort aus dem Munde irgendeines einfachen Predigers so köstlich und nun können wir so wunderbar uns über die Prediger beklagen. Ja, der Prediger, der redet zu leise und der andere, ich weiß nicht, ich schlafe immer ein bei dem. Und beim anderen, der hat sich so oft wiederholt. Ja, das kriege ich immer zu hören. Ja, du hast dich viel zu viel wiederholt. Ja, sage ich ja, das habe ich eigentlich extra gemacht. Ja, das haben wir auch gemerkt. Ja. Ja, meine Frau sagt das immer. Ja, ich sage es euch direkt. Du hast dich sehr oft wiederholt. Wird sie mir nachher wieder sagen. Natürlich hat der Prediger viele Fehler, keine Frage. Aber darum geht es nicht. Hier hat eine Veränderung stattgefunden. Liebe Geschwister, wenn wir Jesus lieben von ganzem Herzen, dann ist es dem Prediger gar nicht schwer, euch zu überzeugen. Ist unser Herz aber kalt geworden, dann denken wir, wir seien ein Publikum, das nur dazu da ist, sein Können zu beurteilen. Wir beurteilen eine Predigt nach dem Unterhaltungswert, aber nicht mehr nach dem, was Gott sagt. Bei einigen habe ich folgenden Eindruck. Kurz nach der Bekehrung lauschten sie aufmerksam jedem Wort Gottes, was vom Prediger gesagt wurde. Heute sehe ich nicht selten in Gesichter, die der Schlaf im Griff hat. Oh, wie wunderbar waren die ungeschliffenen Zeugnisse meiner bekehrten Freunde. Sie standen damals vor der Gemeinde, sie konnten kaum stehen. Ich weiß, der Andreas, der wurde so rot, ich dachte, der kippt gleich um vor Aufregung. Ihr Herz schlug bis zum Halse, ihre Rhetorik war schlecht, ihre Haltung war nicht angemessen und nicht schön und krumm und verlegen. Und sie hielten das Mikrofon viel zu weit weg. Aber als sie bezeugten, dass sie gerettet wurden durch die Gnade Jesu, haben wir uns so gefreut. Ich weiß, ich habe dabei gestanden und geweint. Das war überhaupt nichts Schönes, was der gesagt hat. So, der stand dann da. Aber ich habe mich gefreut, weil meine Seele gejubelt hat. Wenn wir Abendmahl feiern, wo sind unsere Gedanken, liebe Geschwister? Sind wir bei dem Herrn, weil wir ihn glühend lieben? Oder machen unsere Gedanken eine Weltreise? Ich fahre dieses Jahr nach USA und Kanada mit meinen Kindern. Ja, wir sind fleißig am Sparen. Ist ja dort nicht alles so billig, ne? Vielleicht lassen die uns, ob sie uns überhaupt reinlassen. Aber Deutschland, glaube ich, steht nicht auf der Liste, dass wir nicht rein dürfen. Wo sind meine Gedanken? Und ich erwische mich selbst beim Abendmahl dabei, wie meine Gedanken eine Weltreise machen. Statt mich bei meinem Heiland für jeden Tropfen Blut zu bedanken, das er vergoss zur Vergebung meiner Sünden. Und wisst ihr, warum das so ist mit meinen Gedanken? Weil ich meine erste Liebe verloren habe. Wie war es damals, als die erste Liebe noch da war? Denkt mal nach. Hätten wir damals nicht alles für Christus getan? Da kam mein Bruder, um bei mir zu wohnen. Ich erzähle ein paar Sachen, wie es damals war. Ich war ein armer Kerl. Ich hatte kein Geld. Und da kam mein Bruder, um bei mir zu wohnen. Und er war ein Pleitegeier und noch weniger Geld. Ja? Hatte eine teure Freundschaft zu einem Mädchen, 80 Kilometer weg. Und das sollte ich dann irgendwie mit unterstützen. Finanziell war schwierig für mich. Und ich bekam gerade mein BAföG ausbezahlt, lebte damals von 20 D-Mark Essen die Woche. Ja? Ich sag euch, ich bin richtig reicher Mann jetzt. Aber versuch mal, für 20 D-Mark die Woche zu essen. Fleisch kaufen konnte ich gar nicht, war zu teuer. Einmal am Sonntag aß ich die billigsten Würstchen, die ich im Supermarkt kaufen konnte. Ich bin auch zu der Dame gegangen und sagte, welche Würstchen sind die billigsten, die ihr hier habt? Weil das war meine Klasse, nicht? Und nun kam mein Pleitegeierbruder und hatte auch noch Hunger, ja? Und mit ihm kamen auch Rechnungen, zum Beispiel die Autoversicherung. Er hatte kein Geld und ich hatte gerade die seit Monaten erwartete BAföG-Nachzahlung erhalten und ohne Aufforderung bezahlte ich ihm die Versicherung. Ich weiß bis heute noch, 750 D-Mark ist viel Geld gewesen für mich damals. Denn ich wollte damit Christus dienen. Und dann kam die Autosteuer, das Gleiche geschah. Ich hatte 4 Winterreifen gekauft, ganz günstig von einem Nachbarn. Meine Reifen und die meines Bruders waren völlig abgefahren. Und so teilte ich die 4 Reifen mit ihm und schenkte meinem Bruder 2 Reifen für die Vorderachse und 2 Vorderreifen für mich auf der Vorderachse. Wie die Hinterachse aussah, könnt ihr euch ja denken, nicht? Teilen für Christus, kein Problem. Das haben wir gemacht, aus Liebe zum Herrn. Da kam Martin, von dem ich eben erzählte, aus der Elektronikerausbildung zu mir nach Hause. Oh, wie leer war damals mein Kühlschrank, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Martin, mein Stufenkollege, der Jesus angenommen hatte, und wenn er kam, brachte er immer Hunger mit, ja? Und einmal kam er unerwartet sehr spät abends und ich machte den Kühlschrank auf und wisst ihr, was drin stand? Ein Becher Schmand. Wenn mich nicht alles täuscht, 34% Fett. Ein Becher. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Ich sage, Martin, das ist alles, was ich habe. Aber es schmeckt gut. Und wir haben Erdbeermarmelade reingerührt und dann haben wir uns zu zweit hingekniet und Gott gelobt in dem alten Fachwerkhaus auf dem uralten Boden in Ruppichteroth für dieses Essen. Und jahrelang später sagte der Martin, Andreas, das war das beste Essen. Erinnerst du dich, wie wir Gott gelobt haben? Ich esse jetzt 3 Becher Joghurt und lobe Gott nicht. Vergesst es oft. Freunde, merken wir eins? Wenn wir reden, dann oft früher, früher, früher. Was ist passiert? Unsere erste Liebe zu Jesus ist verloren gegangen. Wo sind die Geschichten, die von glühender Liebe zeugen, die sich vor 3 Wochen ereignet haben? Hast du eine Geschichte aus letzter Woche? Ich will dir was sagen, wenn du keine Geschichten hast, dann hast du die erste Liebe verloren. Weil Leute, die glühend mit Jesus lieb haben, sie haben immer was zu erzählen. Ich kenne viele Prediger, sie haben keine Geschichte zu erzählen. Sie können sehr gut die Bibel auslegen. Gute Lehrer, aber sie haben keine Geschichte zu erzählen. Erleben wir gar nichts mit dem Herrn? Dann gilt unsere Ermahnung, die Jesu Ermahnung uns. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Liebe Brüder, wenn wir müßig umhergehen, keine Arbeit in der Gemeinde haben, wenn keine Kraft da ist, dein Leib und deine Seele matt ist, dann gibt es eine Antwort darauf. Du hast deine erste Liebe verlassen. Oh, und der Teufel, der hat sehr große und viele Alternativangebote, um uns vom Herrn abzulenken. Der eine Bruder hat sich eine Frau genommen, die nicht gläubig ist. Und hat die erste Liebe für die Frau verlassen. Oh, ich bete, dass meine Söhne nicht auf solche Frauen hereinfallen, sondern um eine Frau beten und flehen, die Gott mehr lieben als sie. Ich habe sehr glühende Freunde, die den Herrn lieb hatten. Und als ich zusammen war mit Irina, das zweite Treffen, ich habe sie direkt gefragt, ob sie mich heiraten will. Ja, meine Frau hat gesagt, mal gucken. Das war für mich nicht einfach. Und dann beim zweiten Treffen, sie war gerade ein Jahr gläubig, 19 Jahre. Und dann habe ich sie gefragt, Irina, ich muss dir ihr was gesagt. Weißt du, Irina, ich muss dir was sagen. Ich habe dich sehr lieb. Ich hatte sie so lieb, dass ich nicht schlafen konnte, nicht denken konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, war schon schlimm. Ne? Und dann habe ich ihr gesagt, Irina, weißt du, ich muss dir was sagen. Ich liebe den Herrn mehr als dich. Dann habe ich gewartet, wie reagiert sie. Und das waren vielleicht 5 Sekunden Stille. Dann schaut sie mich an und sagt, ich weiß, und das ist gut so. Wisst ihr, was meine Freunde gesagt haben? Das kannst du doch nicht sagen. Das hat mich so verunsichert, ich bin zu Irina gegangen und habe gefragt, war das schlimm? Was ist heute mir wichtiger? Meine Frau? Ich habe sie lieb. Was ist mir heute wichtiger als der Herr? Vielleicht bist du sehr clever und hast Pläne, Karriere zu machen und bist dafür bereit, viel zu reisen. Du kannst nie wieder in der Gemeinde pünktlich da sein oder regelmäßig da sein und für den Herrn bleibt keine Zeit mehr, denn du gehst mit deinen Kräften bis an die Grenze, um Karriere zu machen. Was passiert dann? Du verlierst die erste Liebe zum Herrn. Wir beten nicht mehr wie früher. Oh, wie oft schäme ich mich über den Inhalt meines Gebetes, wenn ich mit erschöpftem Leibe ins Bett gehe und dann beten wir mit meiner Frau jeden Abend. Und dann bete ich nicht selten, wenn ich sehr müde bin, ach Herr, schenk mir Kraft für morgen. Und meine Frau betet alle Kinder durch und betet um die richtigen Ehepartner und betet um die Nöte und der David ist im Moment da so schwierig und dann kriege ich überhaupt alles mit, was zu Hause los ist. Und ich bete oft nur, Herr, schenk mir Kraft für morgen. Wisst ihr, früher habe ich eine Stunde lang auf Knien gestanden und das hat nicht gereicht. Ich kann mich nicht erinnern, die letzten 3 Jahre, dass ich eine Stunde auf Knien stand und den Herrn anrief. Meine erste Liebe ist verloren gegangen. Wie finde ich zurück zur ersten Liebe? Mein letzter Punkt. Wie finde ich zurück? Das ist eine sehr ernste Frage. Wenn es der Reichtum war, der dich glauben ließ, dir ein besseres Leben zu geben, dann frage dich jetzt als reicherer Mensch, hat der Reichtum sein Versprechen gehalten? Bist du glücklicher als früher, wo du noch die erste Liebe hattest? Oh, wie viele Menschen würden ihre ganzen Jahreseinkünfte abgeben, wenn sie die Freude, den Frieden und den kindlichen Zugang zu Gott haben könnten, den sie hatten, als sie die erste Liebe hatten. Vielleicht waren es Freunde oder Beziehungen, die dir Glück des Lebens versprachen. Dann stell dir auch hier die Frage, haben diese Beziehungen dich glücklich gemacht? Oder sind es nicht viele Schmerzen und Tränen gewesen, die dir diese Beziehung gebracht haben? Lieber Prediger, wie sieht es bei dir aus? Kann es sein, dass du anderen predigst, aber nicht mehr dir selbst? Predige zuerst dir selbst. Diese Predigt hier halte ich in allererster Linie für mich. Denn Prediger neigen dazu, Großes für Christus zu tun, aber wenig Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist keine Tätigkeitssünde, wohl aber eine Unterlassungssünde, denn es beweist, dass auch du die erste Liebe verlassen hast. Spurgeon erklärte mal, wie es sich mit der Liebe zu Christus verhält. Er schreibt, die Liebe zu Christus hängt ab von unserer Gemeinschaft mit ihm. Es verhält sich so, wie mit dem Planeten und der Sonne. Warum sind einige Planeten so kalt? Warum ist ihr Lauf so träge? Weil sie so weit von der Sonne entfernt sind. Versetzt sie in die Nähe wie den Merkur, so werden sie in feurige Wallungen geraten und in raschem Flug die Sonne umkreisen. Wenn wir Christus nahe sind, so können wir nicht anders. Wir müssen ihn lieben. Ein Herz, das nahe bei Jesus ist, muss voller Liebe sein. Finde ich gut beschrieben, nicht? John MacArthur sagte mal, Nähe zu Christus bestimmt niemals der Herr, sondern du. Du entscheidest, ob du nah bist oder fern. Gehe zu ihm. Ein Rat von mir, wenn du Jesus lieben willst, dann verringere den Abstand zu Jesus. Sag ihm, dass du kalt geworden bist. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und dann verringere den Abstand. Vertraue ihm und dein Herz wird wieder Feuer fangen. Meine Erfahrung ist, Christen, die nah sind am Herrn, sind nie depressiv, sind voller Freude und Kraft, Gutes zu tun. Und umgekehrt, wenn jemand die erste Liebe verlassen hat, so beschäftigt er sich im Wesentlichen nur mit sich selbst und mit unwichtigen Dingen. Die Folge, wenn sich der Mensch um sich selber dreht, dort ist viel falsches Denken, viele zwischenmenschliche Probleme und Streit, viel Bitterkeit und Irrtum, Raum für Betrug des Reichtums und viele sind unglücklich und depressiv, weil sie sich mit sich selbst beschäftigen. Wie wunderbar, wenn du dich mit Christus beschäftigst. Das ist Therapie für deine Seele und du wirst gesund. Wunderbar, wenn du dich mit Christus beschäftigst. Willst du zurück zu Jesus? Willst du ein erfülltes Leben voll brennender Liebe zum Herrn? Dann bitte den Herrn um Vergebung für dein Fortgehen. Bitte um Vergebung, dass du seine Nähe verloren hast. Bitte um Vergebung, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und suche seine Nähe, denn der Abstand zu Jesus, den bestimmst du allein. Die Verantwortung liegt bei dir. Den Pegelstand, ob Flut oder Ebbe in deinem Herzen ist, den bestimmst du. Was ist bei dir, Flut oder Ebbe? Wenn Ebbe, dann weißt du jetzt, was du tun sollst. Geh zu ihm, er lebt ja, und sag es ihm. Jesus sagt zu den Christen in Ephesus, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was wird er dir sagen? Und ein Wort an diejenigen, die Jesus noch nicht angenommen haben zum Schluss. Es war jetzt eher so ein Aufrütteln an diejenigen, die Jesus schon haben. Aber ich bin sicher, hier sitzt der ein und andere, der sich überlegt, ich habe noch nicht Frieden mit Gott. Weißt du, in Norwegen, wenn wir zum Angeln aufs Meer hinausfahren, gibt es eine Regel. Die Fische werden bei einsetzender Flut aktiv. Wenn die Flut kommt, der Pegel steigt, dann beißen sie. Wir haben das eine Zeit lang nicht verstanden, waren immer die frühesten auf dem Meer und die leersten, die zurückkamen, nichts gefangen. Bis wir verstanden haben, bei Flut müssen wir raus. Vielleicht hast du das nicht gewusst und du fängst nichts. Dein Leben ist leer, sinnlos, ohne Freude, du fängst nichts. Du bemühst dich, stehst früh auf und gehst fischen, um das Glück zu fangen, aber du fängst nichts, weil du nicht weißt, dass du erst bei einsetzender Flut fängst. So ist es auch bei Jesus. Wenn dein Herz anfängt, Jesus zu lieben, die Flut in deinem Herzen einsetzt, du dich bekehrst, dann wirst du echtes Glück, Segen und große Freude fangen. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen.